17. Kapitel. Im Jahr 1768 kam Swedenborg wieder nach London. Er war jetzt 80 Jahre alt und sein Freund Robsam, der ihm begegnete, als er eben zu Wagen von Stockholm wegfuhr, drückte nicht geringe Verwunderung darüber aus, dass er in seinem Alter noch eine solche Reise unternehme. Swedenborg antwortete heiter:
Ich habe noch eine zweite Reise zu machen.
Was er in London tat und wie lange oder wo er sich dort aufhielt, ist nicht bekannt. Im November war er jedoch schon wieder in Amsterdam, wo er sein Werk mit dem Titel
Die Wonnen der Weisheit betreffend die eheliche Liebe, dann die Wollüste der Torheit betreffend die buhlerische Liebe von Emanuel Swedenborg, einem Schweden,
herausgab. Dies war das erste Mal, dass er seinen Namen auf einen Titel setzte, seit er ein Seher geworden war. Der Grund, weshalb er sich jetzt dazu veranlasst fand, war ohne Zweifel der, dass er selbst jede Verantwortlichkeit für die in diesem Werke enthaltenen Mitteilungen und Anschauungen übernehmen wollte. Eine der merkwürdigsten der von Swedenborg in seinem Werk über Himmel und Hölle ausgesprochenen Lehren ist die, in welcher er den Himmel als eine wirkliche Heimat bezeichnet und von den Engeln einfach wie von Männern und Frauen spricht, welche, obwohl vervollkommnet, doch in jeder Hinsicht menschlich sind.
Geister vollendeter Paare, die von Gott zusammengebracht, ehelich vereint sind und die des häuslichen Glücks genießen.
In dem vorliegenden Werke betreffend die eheliche Liebe ist diese Lehre vollständig ausgearbeitet. Der Autor setzt auseinander, dass die Unterschiede der Geschlechter, sofern es sich entweder um einen Mann oder eine Frau handelt, ewig und unverwischbar sind. Dem Geiste, dem Gemüte und daher der ganzen Körpereinrichtung nach ist der Mann männlich und die Frau weiblich, im Jenseits ebenso wohl als hier. Und die Liebe der Geschlechter bleibt nach dem Tode. Wahre eheliche Liebe ist die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau ihrem Innersten nach. Diese Liebe stammt vom Herrn, in welchem Liebe und Weisheit wie in einer ewigen Ehe, die ganze Unendlichkeit durchdringend, verbunden sind.
Im höchsten Sinne ist der Mann die Liebe zur Weisheit an sich und er ist ein Aufnahmegefäß der Weisheit vom Herrn. Und das Weib ist die Liebe zur Weisheit in einem Manne und sie empfängt diese Liebe vom Herrn. Und wie im Göttlichen Liebe und Weisheit unendlich eins und all hervorbringend sind, so ist es auch eine göttliche Ordnung, dass Mann und Frau sollten einen Menschen ausmachen, der das Bild und das Ebenbild ihres Schöpfers ist. Sie sind zwei, damit sie freiwillig und sich gegenseitig anziehend eins werden mögen, vom ersten bis zum letzten. Die wahre, ehrliche Liebe nimmt daher ihren Ursprung im Himmel und steigt hernieder und dringt nach außen, bis sie in einem Ehebund mit all seinen Wonnen ihren Höhepunkt erreicht. In der höchsten oder himmlischen Ehe entspringt das Streben nach Vereinigung der innewohnenden Anziehung der Weisheit des Mannes für die Liebe der Frau und umgekehrt, woraus Früchte himmlischen Friedens und himmlischer Wonnen entstehen.
In ähnlicher Weise vereinigt sich der Verstand mit den Gefühlen und daraus kann sich eine geistige Kraft entwickeln. Nicht selten die Mutter von Kunst, Wissenschaft, Literatur, Poesie und Erfindungen. Aus der geistigen Verbindung des Guten mit dem Wahren fließen alle die unzähligen Freuden, welche auch einer geordneten Ehe in der Welt eigen sind. Eine jede derartige Vereinigung trägt zur Vervollkommnung der Menschheit und zur Ehre Gottes bei. Dagegen stammen aus der Verkehrung dieser höheren Verbindung eheliche Kälte, Zwietracht, Hass, Trennung, Scheidung sowie alle Unreinheit und alle schändliche ehebrecherische Liebe.
Swedenborg gibt in diesem Werk eine Menge wunderbarer und höchst lehrreicher Denkwürdigkeiten.
In einer derselben schildert er, wie er in Begleitung eines Engels in die Gesellschaft solcher im Himmel geführt wurde, die im sogenannten goldenen, silbernen, kupfernen und den späteren Zeitaltern der Welt gelebt hatten. Und wie er von jedem derselben die Eigenschaft der ehelichen Liebe, wie sie bei ihnen beschaffen war, kennenlernte. Dies befähigte ihn, auseinanderzusetzen, wie die Abnahme der ehelichen Reinheit die Klippen bildete, woran Völker und Kirchen zerschellten. Und wie die Vielweiberei und alles, was damit zusammenhängt, in ihrer Entstehung zusammentrifft mit jener fast gänzlichen Auslöschung des religiösen Lebens, welche der Ankunft des Herrn in der Welt vorausging.
Wahrhaft innerlich verbundene Ehegatten, sagt Swedenborg, kommen drüben wieder zusammen und leben in der glücklichsten Verbindung für alle Ewigkeit.
Diejenigen, welche hier keine so glückliche Wahl getroffen, aber versucht haben, möglichst miteinander auszukommen und redlich und fromm gelebt haben, kommen nach dem Tode auch wieder zusammen. Aber allmählich werden sie sich bewusst, dass ihre Verbindung keine innerliche war. Und dann trennen sie sich. Und mit der Zeit findet jedes den vom Herrn Vorgesehenen mit ihm übereinstimmenden Gatten. Kinder entsprießen den himmlischen Ehen nicht. Hingegen findet dafür eine beständige Vermehrung der gegenseitigen Liebe, der Liebe zum Herrn, der Kenntnisse, Weisheit und Glückseligkeit statt. Jedoch, so sagt Swedenborg,
wahrhaft eheliche Liebe ist heutzutage so selten, dass man kaum etwas davon weiß.
Wahrhaft eheliche Liebe hat ihren Ursprung in der Vereinigung des Guten und Wahren und entspricht der geheimnisvollen Verbindung des Lammes Jesus mit der inneren Kirche. Daher geht sie Hand in Hand mit der Wiedergeburt.
Sie, die eheliche Liebe, ist himmlisch, geistig, heilig, rein und stets höher als jede andere, vom Herrn, den Engeln und den Gliedern der Kirche verliehene Liebesart. Sie ist die Grundlage und der Inbegriff aller Liebesarten, ist aber nur denjenigen eigen, welche den Herrn und die Vorschriften seines Wortes lieben.
Swedenborg sieht den Begriff Ehe mit deutlichen Zügen der ganzen Schöpfung eingeschrieben. Überall findet er eine Zweiheit, die eine Vereinigung anstrebt und sich dann fortpflanzt. Jeder vollkommene Mann ist eine Form der Weisheit, jede vollkommene Frau eine Form der Liebe zur Weisheit, und ihre Verbindung bildet die Ehe von Liebe und Weisheit, diese zwei göttlichen Wesenheiten vor. In Gott sind Liebe und Weisheit, Gutes und Wahres, niemals getrennt. Auch in der wahren ehelichen Liebe wird die Anziehung eine unwiderstehliche, und zuletzt werden alle Hindernisse für eine völlige Einheit aus dem Weg geräumt.
Im Himmel, sagt Swedenborg, erscheinen solche Paare aus einiger Entfernung tatsächlich wie ein Engel. Thank you.
Im nächsten Kapitel erklärt Swedenborg ausführlich die Eigenschaft der sinnbildlichen Verbindung zwischen der Kirche und Christus. Eine Verbindung, von der das Wort in vielen Abschnitten zeugt. Und er erläutert, dass das Wort Gottes das Mittel dieser Verbindung ist. Denn das Wort ist im himmlischen Sinn wesentlich der Herr selbst. Insoweit daher der Mensch im täglichen Leben die Vorschriften des Wortes annimmt und befolgt, baut der Herr seine Kirche in ihm auf und insoweit empfängt der Mensch von ihm wahre eheliche Liebe im Sinne der Verbindung des Guten mit dem Wahren. Die Kirche leitet ihr Bestehen und ihre Lehre vom Herrn allein durch das Wort ab. Und ihre Beschaffenheit zeigt sich in der Übereinstimmung ihrer Lehren mit dem Inhalt der Heiligen Schrift. Eine Kirche, welche die Wahrheiten des Wortes verfälscht und mehr als einen Gott verehrt, betreibt nach den Weissagungen Ehebruch. In Bezug auf die Keuschheit macht Swedenborg Bemerkungen, die einzig in ihrer Art dastehen. Er erklärt:
Weder Kinder noch alte Leute, weder solche, die dem Zölibat huldigen, noch vestalische Jungfrauen als solche sind wahrhaft keusch, sondern nur diejenigen, welche mit freiem Entschluss alle Unreinheiten des Lebens und Denkens als Sünde gegen Gott, also aus einem religiösen Grundsatz, meiden. Die Ehe ist dem ehelosen Leben vorzuziehen und die Ehe eines Mannes mit einer Frau nach wahrhaft ehelichen Grundsätzen macht allein die wahre Keuschheit aus.
In den folgenden zwei Kapiteln enthüllt er einige wunderbare Geheimnisse in Bezug auf den Vorgang, wodurch ein Ehepaar unauflöslich eins wird. Ein Vorgang, welcher in den ersten Tagen der Ehe beginnend sich in Ewigkeit fortsetzt. Die Frau ist die erste Aufnehmende der ehelichen Liebe vom Herrn. Und durch sie wird diese Liebe auf den Mann übertragen. Seine Neigung zu ihr wird daher einzig aus dieser heiligen Liebesquelle in ihrer Seele genährt. Ihre Neigung ist beständig, die seinige wechselt. Die Liebe der Ehegatten nimmt nicht ab und erkaltet nicht. Im Gegenteil, je älter sie werden, desto mehr nimmt sie an Innigkeit, Reinheit und Lebendigkeit zu.
Die Zustände dieser Liebe sind Unschuld, Friede, Ruhe, innere Freundschaft, volles Vertrauen und der gegenseitige Wunsch des Gemütes und des Herzens, einander alles nur mögliche Gute zu tun. Und die daraus fließenden Zustände sind Glückseligkeit, Zufriedenheit, Freude und Vergnügen. Und aus der ewigen Fortdauer dieser letzteren fließt himmlische Seligkeit. Dieses alles kann aber nur stattfinden in der Ehe eines Mannes mit einer Frau.
Einige der allgemeinen Ergebnisse der ehelichen Liebe, die Swedenborg aufzählt, sind:
Die Gatten nehmen an wahrer Weisheit beständig zu. Die Glückseligkeit des Zusammenseins vermehrt sich fortwährend. Freundschaft, Einigkeit, Übereinstimmung regieren, in und außer dem Hause. Alles wird nach seinem ewigen Wert geschätzt. Und die Liebe zu Nutzleistungen wird immer neu angeregt. Genau das Gegenteil von all dem findet aber statt, wo die Ehe unrechter Art ist.
Sich von diesem erhabenen Gegenstand mehr dem Äußern zuwendend, bespricht Swedenborg auch die Ursachen der ehelichen Kälte, Trennung und Scheidung, sowie die der nur scheinbaren Liebe, Freundschaft und so weiter in der Ehe. Ursachen der Kälte gibt es mancherlei. Einige sind innerlich, entspringend aus Verschiedenheiten der Religion und Unglauben. Andere sind äußerlich, wie zum Beispiel Unähnlichkeiten des Gemüts, der Sitten, der Stellung, sowie Herrschsucht, Geringschätzung des Ehevertrags und so weiter. Ursachen der Trennung sind unheilbare Krankheiten des Gemüts und des Körpers. Der Ehebruch allein bildet aber eine gerechte Ursache der Ehescheidung. Die verschiedenen Ursachen zufälliger und vorübergehender Zustände ehelicher Kälte werden gleichfalls angeführt. Viele Ehen werden aus bloßer Laune oder unter irrtümlichen Voraussetzungen geschlossen oder sind bloße Kontrakte, wodurch über das Vermögen Verfügung getroffen wird. Früher oder später aber zeigt es sich dann, dass die Verbindung keine wirkliche ist oder dass sie sich nicht bis ins Innerste des Herzens erstreckt. Dann droht der Eintritt einer ehelichen Kälte oder Entzweiung mit allen ihren Leiden und Schmerzen.
Hier, sagt Swedenborg, muss danach gestrebt werden, anstatt der inneren Liebe, die man nicht geben kann, wenigstens äußere Freundschaft zu pflegen.
Um der Ordnung des Hauses, um des Friedens, der Sorge für Kinder, des guten Rufes, des Geschäfts und Eigentums, sowie um andere Ursachen willen, gebieten Gerechtigkeit und Klugheit, dass die gegenseitige freundliche Gesinnung bewahrt und gefördert werde.
Das Band der Ehe muss in der Welt bestehen, bis zum Tode von einem der Gatten.
Die Eheverpflichtungen hören noch nicht auf, wenn eines der beiden Teile derselben müde ist. Und wenn nun einmal die wahre eheliche Liebe nicht vorhanden ist, so ist es immerhin besser, dass Freundschaft fortbestehe. Swedenborg betrachtet die Feier der Verlobung und die Hochzeitsfeierlichkeiten als notwendig, der Ordnung gemäß und nützlich, so wie es zu seiner Zeit auch den Gepflogenheiten entsprach. Das Recht der Wahl steht danach dem Manne zu. Dem weiblichen Teil hingegen bleibt die Freiheit der Einwilligung. Die Zusage sollte deshalb durch eine feierliche Verlobung bekräftigt werden, weil dadurch die Seelen der jungen Leute miteinander verbunden werden. Und wenn dann, nachdem ein gebührender Zeitraum verstrichen ist, die Hochzeit mit religiöser Weihe gefeiert wird, so kann der Bund ein ordnungsgemäßer und vollständiger genannt werden.
Gegen die Wiederverheiratungen der Witwen und Witwer sieht Swedenborg kein Hindernis, wenn die vorher bestandenen Vereinigungen bloß äußerlich gewesen sind.
Wo aber Ehegatten in wahrhaft ehelicher Liebe zusammengelebt haben, da wird der überlebende Teil eine zweite Ehe weder wünschen noch eingehen. Es sei denn, dass die Sorge für kleine Kinder, für den Haushalt und die Anforderungen des Geschäfts solches nötig machen.
Nachdem Swedenborg nun noch die Eigenschaft der Eifersucht beschrieben hat, die, wie wir erfahren, bei den Guten aus einer gerechten Besorgnis und aus Furcht entsteht, der geliebte Ehegenosse möchte Schaden leiden oder verloren gehen, bei dem Bösen aber nur aus Hass und Rache gegen den schuldigen Teil entspringt, schließt er seine Abhandlung über die eheliche Liebe ab mit dem Kapitel über die Liebe zu den Kindern.
Während der Herr durch Einpflanzung der ehelichen Liebe für die Vermehrung seiner Kinder sorgt, sichert er durch die Einpflanzung der Kinderliebe deren Erhaltung. Die Liebe zu der Nachkommenschaft beseelt jedes lebende Geschöpf, sei es Mensch oder Tier. Die Mutter wird von der Liebe zu Kindern am stärksten beeinflusst. Welche Liebe in einem abstrakten Sinne? Die Liebe zur Unschuld und zum Frieden ist. Wie das Kind körperlich und geistig heranwächst, verändert sich die Natur dieser Liebe. Eltern, die in geistiger Ehe leben, betrachten ihre Kinder vor allem als ein ihnen von ihrem himmlischen Vater anvertrautes Gut. Und sie lieben ihre Kinder wegen ihrer Weisheit, guten Sitten, Frömmigkeit und Güte. Und je nach dem Grade dieser Tugenden. Fehlen diese Eigenschaften, so hört die Liebe auf. Eltern hingegen, die nicht geistig gesinnt sind, betrachten ihre Kinder als ihr Eigentum und lieben sie je gemäß deren Übereinstimmung mit ihren Wünschen und ehrgeizigen Bestrebungen. Daher entstehen Stolz, Selbstliebe, Eitelkeit und so weiter. Und Schwächen, ja sogar Laster, werden häufig entschuldigt. Die Liebe zu den Kindern bleibt auch nach dem Tode, besonders bei den Frauen. Und alle Kinder, welche im frühen Alter sterben, werden im Himmel unter die Aufsicht von zumeist weiblichen Engeln gestellt und von diesen unter der Obhut des Herrn erzogen. Die Erziehung schreitet stufenweise vor und besteht in der Erweiterung und Entwicklung aller Fähigkeiten des jungen Unsterblichen durch die Einflößung weiser und guter Grundsätze und die Darstellung göttlicher Dinge in Symbolen und Gleichnissen. Die Kinder befinden sich in der Unschuld der Kindheit, welche jedoch noch nicht die echte Unschuld ist. Durch diese himmlische Erziehung kommen sie jedoch in die Unschuld der Weisheit, jene zweite Kindheit, welche die höchsten Engel kennzeichnet.
Nach dem Schluss der Abhandlung über die keuschen Freuden der wahren ehelichen Liebe geht nun Swedenborg daran, in der ihm eigenen, ruhigen, einfachen, philosophischen Weise die wesentliche Eigenschaft der ehebrecherischen Liebe zu schildern, wie sie zu Hause ist unter den höllischen, sowie jener Region des unwiedergeborenen Gemütes, der fleischlichen und tierischen Seite des Menschen, welcher, wie gesagt wird, die Hölle entspricht.
Der Herausgeber der englischen Ausgabe des Werkes gibt in einer erläuternden Notiz einen Überblick über die Grundsätze, auf welche Swedenborgs Mitteilungen gebaut sind. Und diese Einleitung ist, wie ohne Zweifel beabsichtigt war, dazu angetan, einer etwaigen unverständigen Gefühlsempörung gegen den Autor zuvorzukommen, wie sie die bloße Überschrift einiger der Kapitel bei zimperlichen Leuten hervorrufen könnte. Und Tatsache ist ja auch, dass ein großer Teil der auf Swedenborg gehäuften kritischen Schmähungen sich auf Kritiken dieses Werkes gründen. Begierig zu erfahren, wie Swedenborg so plötzlich von der Höhe eines
religiösen, tadellosen Lebens
herabsteigen und Dinge berichten konnte, die es sich nicht geziemt zu wissen, machten wir uns daran, selbst zu lesen. Weniger zum Zweck einer Kritik, als um davon Kenntnis zu erhalten.
Die erste Abhandlung betrifft die Liebe der Engel. Die zweite spricht über die lasterhaften Begierden des natürlichen Menschen, sowie über die besten Mittel, wodurch sie zurückgehalten und eingeschränkt werden können, wo Befestigung oder Besserung unmöglich ist.
Swedenborg sagt vom Menschen, er sei
geboren mit der Anlage zum Bösen aller Art, das von seinen Eltern herstammt. Und dieses wohnt in seinem natürlichen Menschen, welcher aus sich selbst dem geistigen Menschen schnurgerade entgegengesetzt ist. Der natürliche Mensch mit seinen Lüsten muss überwunden, unterjocht und umgekehrt werden. Sonst kann der Mensch keinen Schritt auf dem Weg zum Himmel vorwärts gehen, sondern stürzt sich notwendigerweise tiefer und tiefer in die Hölle. Der natürliche Mensch, wie er in sich selbst ist, unterscheidet sich nicht im geringsten von den wilden Tieren. Ja, was seinen Willen betrifft, ist er ganz und gar nur ein wildes Tier.
Dieses also ist der Mensch, von dessen innerer sowohl als äußerer Verderbtheit Swedenborg spricht. Nirgends jedoch findet sich eine Spur von Leichtigkeit, Unsittlichkeit oder Sinnlichkeit in den Schilderungen. Im Gegenteil. Als schreckliche, ernste Warnung vor dem Laster ist das Werk eine Stütze der Tugend. Kein natürlicher Mensch kann es lesen, ohne davor zu erbleichen. Ein derartiges Buch muss nach seinem Zwecke, seiner Wahrhaftigkeit und seinem Nutzen beurteilt werden. Nicht nach den laxen Anschauungen solcher, die selbst zahllose Novellen gierig verschlingen, welche die Presse mit Bildern des Lasters in reizender Verhüllung beschmutzen, während sie, die Kritiker, gleichzeitig einen Autor tadeln, der die wahre Eigenschaft des Lasters darstellt. Swedenborgs Absicht, die schreckliche Natur des Ehebruchs und der damit verwandten Laster darzustellen, ist in sich selbst gut. Am besten befähigt, die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit von Swedenborgs Darstellungen zu beurteilen, sind ohne Zweifel diejenigen, welche als Richter, Ärzte oder Menschenfreunde schmerzliche Bekanntschaft gemacht haben mit den verschiedenen Gestaltungen gesellschaftlicher Laster, wie man sie nicht nur in den niedersten Spelunken, sondern auch in den Palästen findet. In einer Hinsicht, und zwar in dem obersten Prinzip der Abhandlung, stimmen sie gewiss mit dem überein, da ihr die als richtig anerkannten Begriffe gesellschaftlicher Reform zugrunde liegen. So setzt Swedenborg auseinander, dass es weiser ist, eine weniger schlimme Form gesellschaftlicher Verderbnis bestehen zu lassen, als alle Ableitungen verbrecherischer Lust gewaltsam zu unterdrücken, wodurch aus einem milden und heilbaren Übel leicht ein größeres Übel entstehen kann, als ein verzehrendes Feuer, das wie ein Vulkan auf einmal ausbrechen kann, zum Verderben auch der Guten und Tugendhaften. Ebenso anerkennenswert und wichtig ist auch eine andere Klarstellung Swedenborgs, nämlich, dass es auch in der ehebrecherischen Liebe verschiedene Grade gibt. Seine Definition des Ehebruchs stimmt mit Matthäus 5, 28 überein.
Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.
Er hält fest daran, dass demjenigen, der sich diesem Laster hingibt und im Glauben und Leben dieses Böse aber nicht als Sünde anerkennt, der Himmel verschlossen ist. Denn dieses Böse ist
schändlich, höllisch, seinem Wesen nach teuflisch, ebenso entgegengesetzt der ehelichen Liebe wie die Hölle dem Himmel.
Offenbar gibt es aber auch unreine Lüste, welche nicht so schlimm sind wie der Ehebruch. Und ein Abstehen davon ist möglich durch Reue und Besserung des Lebens. Andere wieder, noch weniger schlimm, kommen von Unwissenheit oder mangelhafter Erziehung her und sind nur zeitweilige Zustände, von welchen der Übertretende wieder loskommen kann. Die Unterscheidungen, welche Swedenborg macht, sind sehr wichtig, weil darin das Böse bis zur Wurzel bloßgelegt ist und dessen Ursachen und Folgen wie von keinem anderen je hervorgehoben sind. indem wir bis dahin den Schlüssel zu Swedenborgs Standpunkt glauben gegeben zu haben, halten wir es weder für angezeigt, noch glauben wir, der Leser würde es uns danken, diesen Gegenstand weiter auszuführen. Unter den zahlreichen Denkwürdigkeiten, welche zwischen die Kapitel dieses Werkes eingestreut sind, ist eine, in welcher Swedenborg sagt, dass nachdem er seine Betrachtungen über die eheliche Liebe beendigt und diejenigen über die buhlerische Liebe begonnen habe, plötzlich ihm zwei Engel erschienen seien, welche sagten:
Wir wurden inne und erkannten das, womit dein Geist früherhin sich beschäftigte. Aber das, womit du dich jetzt beschäftigst, geht über unser Verständnis hinaus und wir werden es nicht inne. Lass das beiseite, weil es nichts ist.
Aber ich antwortete:
Diese Liebe, worüber ich jetzt nachsinne, ist kein Nichts, weil es wirklich eine solche gibt.
Sie entgegneten:
Wie kann es eine Liebe geben, welche nicht von der Schöpfung her ist? Stammt nicht die eheliche Liebe von ihr her? Ist diese Liebe nicht zwischen zweien, welche eins werden können? Wie kann es eine Liebe geben, welche zerteilt und scheidet? Welcher junge Mann kann eine Jungfrau lieben als die, welche ihn wieder liebt? Ist nicht die eheliche Liebe allein eine gegenseitige und wechselseitige? Wenn sie keine wechselseitige ist, prallt sie dann nicht zurück und wird zu nichts?
Als ich dies vernommen, fragte ich jene zwei Engel, aus welchem Vereine des Himmels sie seien. Sie sagten:
Wir sind aus dem Himmel der Unschuld. Wir sind als Kinder in diese himmlische Welt gekommen und unter der Leitung des Herrn erzogen worden. Und als ich ein Jüngling und meine Gattin, welche hier bei mir ist, ein mannbares Mädchen geworden war, wurden wir verlobt und getraut und hochzeitlich verbunden. Und weil wir von keiner anderen Liebe als von der wahrhaft bräutlichen und ehelichen Liebe wussten, darum haben wir, als uns deine Denkvorstellungen über eine fremde Liebe, die unserer Liebe ganz entgegengesetzt ist, mitgeteilt wurden, nichts davon begriffen. Deshalb sind wir herabgekommen, um bei dir uns zu erkundigen, warum du dich mit Unfasslichem beschäftigst.
Swedenborg versuchte ihnen zu zeigen, dass das Gute ein Entgegengesetztes habe, welches das Böse ist. Seine Auseinandersetzungen aber betrübten sie bloß und sie entfernten sich. Unser Raum gestattet nicht, dass wir uns weiter über dieses merkwürdige Werk verbreiten, das nach unserer Ansicht in der ganzen Literatur seinesgleichen nicht hat. Es hat aber bei vielen nicht die herzliche und offene Aufnahme gefunden, wie andere seiner Schriften. Es wäre auch merkwürdig, hätte ein Zeitalter, das praktisch im Widerspruch mit Swedenborgs Anschauungen steht, dieselben willkommen geheißen. Vielleicht aber, wenn die Stimmung der Welt sich verändert, wird noch einmal gerne zugestanden, dass der greise nordische Seher, Junggeselle wie er war, als er sein De Amore Conjugiali schrieb, mehr als irgendein anderer zur Lösung einiger der allerschwierigsten gesellschaftlichen Fragen beigetragen hat. Musik.